SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag.
Neujahrsempfang bei den Saargrünen gestern in Saarlouis und prominentester Gast war der Bundestagsabgeordnete und Ex-Verdi-Chef Frank Bsirske. Und auch, wie bei den Neujahrsempfängen der anderen Partei, stand hier die Bundestagswahl im Mittelpunkt. Sind halt Wahlkampfzeiten. Meine Kollegin Denise Friemann war dabei. Denise, du sagst, Bsirske hat ziemlich gegen die Union und die AfD ausgeteilt.
Ja, auf jeden Fall. Also er ist schon ganz zu Beginn seiner Rede auf den Anschlag in München vor ein paar Tagen zu sprechen gekommen und auch auf die Anschläge, die davor schon stattgefunden haben. Im letzten Jahr. Dann hat er gesagt, was in Deutschland passiere, das erfordere, dass man Deutschlands Sicherheit, aber eben auch die Menschlichkeit bewahre. Und nach seiner Auffassung wird das mit einer unionsgeführten Bundesregierung nicht gelingen. Und damit kritisierte Bsirske auch den Fünf-Punkte-Plan von Merz und der Union. Mit diesem Fünf-Punkte-Plan verlasse Merz den Boden der Rechtsstaatlichkeit, sagt er. Und er geht sogar noch ein bisschen weiter.
Friedrich Merz hat jetzt unter anderem Grenzschließungen und Zurückweisung Geflüchteter zur Bedingung für eine Koalition gemacht. Seine Aussage, Kompromisse sind bei diesem Thema nicht mehr möglich, bedeutet in letzter Konsequenz, dass eine Regierung ohne AfD nicht mehr gebildet werden kann, wenn er sich selbst ernst nimmt. Dann war es das mit der Brandmauer.
Ja, das setzt natürlich voraus, dass weder Merz noch die anderen Parteien nach der Wahl am Ende zu Kompromissen bereit sind. Bsirske sagte, die Grünen, die hätten immer konstruktive Vorschläge gehabt, um die Sicherheit in Deutschland zu schützen. Er hat da Beispiele auch genannt, die bessere Personalausstattung der Polizei oder auch die konsequente Vollstreckung von Haftbefehlen.
Jetzt ist die Migration im Bundestagswahlkampf zwar das beherrschende Thema, aber kein saarländisches. Was hat er denn zum Saarland gesagt?
Ja, in seiner Rede tatsächlich eigentlich gar nichts. Es ging zwar um Themen, die das Saarland betreffen, aber nicht konkret um das Saarland. Er sagte zum Beispiel, dass ihm der Klimaschutz und die soziale Gerechtigkeit im Wahlkampf zu kurz kommen würden. Und er forderte unter anderem eine Wirtschaftspolitik, die Anreize für Unternehmen zur Investition in erneuerbare Branchen schafft und eine Reform der Schuldenbremse. Und diese erneuerbaren Branchen, das wäre ja zum Beispiel auch der grüne Stahl. Da haben wir ihn im Interview dann auch nochmal konkret drauf angesprochen, auf die grüne Stahlproduktion. Und dann hat er dazu gesagt, er würde auch dahinter stehen.
Absolut, das ist der Weg, der nach vorne weist. Und es gilt, diesen Weg auch zu fördern, industriepolitisch und finanziell durch die Bundesregierung. Dafür stehen wir. Dafür steht die Union leider nicht.
Also auch hier wieder die Kritik an der Union. Bsirske sagte, die würden bei diesem Thema für die Probleme von heute Lösungen von gestern suchen.
Ich habe es ja schon gesagt, noch sitzt er im Bundestag, aber bei der Wahl wird er nicht mehr antreten. Wenn man sich jetzt mal anschaut, dass die anderen Parteien, zum Beispiel den Bundeskanzler Scholz zu Gast hatten oder Friedrich Merz oder Christian Lindner hier im Saarland, da fragt man sich denn, warum jetzt ausgerechnet er?
Ja, das stimmt. Das habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt. Klar, man muss jetzt auch dazu sagen, das war ein Neujahrsempfang, also keine richtige Wahlkampfveranstaltung, wie jetzt zum Beispiel bei Herrn Scholz oder Herrn Merz. Aber auch sonst wird aus der Bundespolitik ja niemand mehr die Grünen im Saarland vor der Wahl besuchen. Er ist also tatsächlich der Einzige aus dem Bundestag, der hier hingekommen ist. Offenbar waren alle Termine auf Wahlkampftour schon vergeben, als der Landesverband angefragt hat. Das kann ich mir nur so erklären. Es ist aber natürlich blöd, weil bei den meisten anderen Parteien, außer bei der AfD, eben auch die erste Reihe der Politik hier zu Gast war. Und das fällt natürlich schon ein bisschen auf.
Vielen Dank, Denise Friemann. Zwar nicht aus der ersten Reihe, aber immerhin kein Unbekannter. Beim Neujahrsempfang der Saargrünen war Frank Bsirske zu Gast. Vollgelaufene Keller, überflutete Gärten, das gab es im letzten Jahr viel in saarländischen Städten und Gemeinden gleich mehrmals. Das ist klar. Die Kommunen müssen jetzt schauen, was sie noch tun können, um das in Zukunft zu verhindern oder zumindest die Schäden zu minimieren. Denn der nächste Starkregen, der kommt bestimmt. Der Ortsvorsteher von Völklingen-Lauterbach, Erik Roskoten, wirft der Stadt jetzt vor, die Bürger dabei zu wenig einzubeziehen. SR3-Reporterin Lea Kielnecker ist hingefahren, hat nachgefragt, was es da für Probleme gibt.
Die Kommunikation muss einfach da sein. Und ich bin nun mal auch gewählter Ortsvorsteher, habe einen Ortsrat mit 11 Mitgliedern, die auch daran interessiert sind und auch gefragt werden von den Mitbürgerinnen und Mitbürgern, was passiert denn, die den Ärger abbekommen, wenn es denn nochmal zu Hochwassersituationen kommt, wenn der Keller voll ist oder schlimmer noch der Wohnbereich voll ist. Und wir können einfach keine qualifizierte Antwort geben, weil man uns so nicht in das Projekt mit einbindet.
Erik Roskoten, der Ortsvorsteher von Lauterbach, ärgert sich darüber, dass die Stadt Völklingen ihn und die Bürgerinnen und Bürger vor Ort nicht besser informiert. Statt im persönlichen Gespräch habe er aus einer Pressemitteilung erfahren, dass in Völklingen-Ludweiler jetzt untersucht wird, wie es zu Überschwemmungen kommen konnte. Diesen Bedarf sieht er auch in Lauterbach.
Hier gibt es Fehler im Kanalsystem, hier gibt es Rückstausituationen, hier gibt es Verengungen des Kanals. Das war genau das, wo ich gesagt habe, wir müssen jetzt hier schauen, wo sind die Probleme, wo haben wir wirklich Nachholbedarf, Nachbesserungsbedarf. Und das wird hier ganz außen vor gelassen.
Warum so etwas jetzt nur in Ludweiler untersucht wird, kann er nicht verstehen. Oberbürgermeister Stefan Tautz erklärt.
Der Lauterbacher Ortsvorsteher sagt, jetzt ist der ein bisschen besser gestellt als ich, aber in Wirklichkeit hat man für ihn ja schon die Vorkehrungen getroffen. Und Lauterbach ist halt schon ein Projekt, das am Laufen ist seit über 15 Jahren. Und Ludweiler ist erst über das Pfingsthochwasser betroffen. Daraufhin haben wir von der Verwaltung oder ich auch als Oberbürgermeister mich in Bewegung gesetzt und gesagt, da müssen wir auch was tun.
Tautz bezieht sich hier auf die Lauterbach-Studie, die jetzt nach 15 Jahren endlich fertig ist. Aktuell würden daraus Maßnahmen abgeleitet, die noch in diesem Jahr den Bürgern vor Ort vorgestellt werden sollen. Allerdings geht es dabei um Überschwemmungen, die durch den Lauterbach entstehen, nicht um die Probleme mit der Kanalisation. Zu denen sagt Volker Müller, Sachbearbeiter im Tiefbau.
Es wurden auch im Kanalsystem neuralgische Punkte mitgeteilt und sind jetzt bekannt geworden. Dort laufen tatsächlich auch hydraulische Untersuchungen, was man dort machen kann.
Die Verwaltung beteuert, man sei im Austausch mit dem Entsorgungsverband, man plane Maßnahmen, man wolle die Umsetzung beschleunigen. Aber was dort im Hintergrund alles abläuft, kommt bei den Menschen vor Ort offensichtlich nicht an. Da kann man sich fragen, wenn das schon nicht klappt, wie sollen dann die tatsächlich komplexen Probleme mit dem Hochwasser gelöst werden?
Hochwasserschutz im Saarland läuft nicht rund, haben wir schon an vielen Stellen gesehen. Lea Kielnecker mit einem Beispiel aus Völklingen-Lauterbach. Dort fühlen sich die Bürgerinnen und Bürger unter anderem zu wenig mit einbezogen. Zölle, Zölle, Zölle. Damit will US-Präsident Donald Trump Macht demonstrieren und andere Staaten zu Verhandlungen bringen. Und mindestens ein Bereich trifft auch uns hier im Saarland. Und zwar die erlassenen Zölle auf Stahl und Aluminium. 25% ab Anfang März heißt es. Das könnte auch die saarländische Stahlindustrie hart treffen. Denn ein Teil des hier produzierten Stahls geht nach Übersee, in die USA. Darüber spreche ich mit Antje Otto vom Stahlverband Saar. Frau Otto, bringen diese Ankündigung von Trump die saarländischen Stahlproduzenten in Aufruhr?
Also wie die saarländische Stahlindustrie von den US-Zöllen betroffen sein wird, das müssen wir mal abwarten. Weil im Moment sind noch keine weiteren Details bekannt. Was passieren kann, ist, dass Billigstahl, insbesondere aus Asien, noch mehr als bisher auf den europäischen Markt drängt, weil der amerikanische Markt ja dann durch die Zölle abgeschottet wird. Und das wird zu Umlenkungseffekten führen, das wird den Importdruck erhöhen und weiter zu Wettbewerbsverzerrungen führen. Also jetzt im Moment ist die Europäische Union gefragt, schnell zu handeln und das bleibt abzuwarten. Solange noch unklar ist, wie die Reaktion der EU aussehen wird und wie groß auch der Preisdruck durch die asiatische Billigkonkurrenz wird, solange das unklar ist, kann man über die Auswirkungen nur spekulieren.
Können die USA auf Stahl aus Deutschland oder aus dem Saarland verzichten? Also ich habe gestern so salopp gesagt, gefühlt ist New York komplett verbaut mit saarländischem Stahl. Das ist natürlich sehr übertrieben gesagt, aber das Saarland liefert ja schon einiges an Stahl dorthin. Wie wäre das, wenn das Saarland und Deutschland auf einmal sagt, okay, wir liefern jetzt nicht mehr?
Unser Stahl ist sicherlich wichtig für die USA, da es sich hier um Spezialstähle handelt, die die USA selber nicht so ohne weiteres herstellen können. Und das ist ja auch nicht das erste Mal, dass wir Zölle aus den USA haben. Bereits in seiner ersten Amtszeit hatte Trump Zölle erlassen und da gab es Ausnahmen für diese Spezialstelle. Deswegen sagte ich ja, muss man erstmal abwarten, bis weitere Details bekannt werden.
Was muss denn da passieren von Seiten der EU und der Politik auch in Deutschland?
Also die Zölle sind ein Indiz dafür, dass sich unser Weltmarkt verändert, dass wir immer mehr uns von einem offenen, freien, arbeitsteiligen Weltmarkt entfernen, immer mehr hin zu bilateralen Deals, zu Protektionismus und zur Durchsetzung nationalstaatlicher Interessen. Und darauf müssen sich EU und Deutschland vorbereiten und Maßnahmen entwickeln. Wir brauchen ein starkes Europa und Europa muss den Wirtschaftsstandort und den Binnenmarkt stärken. Und dazu gehört zum einen, dass man die EU-Schutzmaßnahmen, die anpasst jetzt an die heutige Situation, aber auch weiterhin im Dialog bleibt mit den USA. dass wir unsere transatlantische Zusammenarbeit neu ausrichten und mit den USA im Dialog bleiben, um unsere eigenen Interessen selbstbewusst zu vertreten.
Jetzt ist ja die saarländische Stahlindustrie gerade in einem großen Umbau, in einem riesigen Umbau, kann man sagen, in einem Transformationsprozess. Kommt da diese Nachricht aus den USA gerade auch zu einer Unzeit? Und was würde das für die Stahlindustrie, die im Umbau ist, hier bei uns bedeuten?
Die saarländische Stahlindustrie befindet sich mitten in der Transformation und damit in einer Phase, die schon für sich genommen extrem herausfordernd ist und mit der sich andere Wettbewerber weltweit nicht konfrontiert sehen. Wir haben ein großes Problem mit weltweiten Überkapazitäten, insbesondere durch Billigstahl aus Asien. Und diese Überkapazitäten stellen vor allem für jene Länder eine ganz besondere Gefahr dar, die konsequent die Transformation vorantreiben, wie es in Deutschland und die EU tun. Und dieses Problem wird sich mit den Zöllen verschärfen, da der Billigstahl aus China dann noch mehr als bisher auf den europäischen Markt drängen wird, da der amerikanische Markt für diesen Stahl durch die Zölle abgeschottet wird.
Wie hart die von Trump angekündigten Zölle auf Stahl und Aluminium die saarländische Stahlindustrie treffen, ist noch unklar. Klar ist aber auch, die USA sind ein Stück weit von unserem Stahl abhängig, sagt Antje Otto, Geschäftsführerin vom Stahlverband Saar. Und das Interview, das haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.